Hallo, ich habe zwei Themen auf dem Herzen. Ich weiß nicht, die passen nicht so ganz zusammen, also machen wir zwei Predigten draus. Die erste ist ganz kurz. Johannes 15, Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vers 6 nehmen wir auch noch, weil der so cool ist. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wieder einer dieser intoleranten Verse von Gott. Gott ist echt intolerant. Unglaublich. Und wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So. Das ist ziemlich deutlich, ne? Jede Rebe an mir. Wer sind die Reben, die an ihm sind? Sind das die Heiden oder die Christen? Einmal dürft ihr raten, ihr dürft euch diese Frage selbst beantworten. Ja. So, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Es gibt also Leute, die sind am Weinstock dran und bringen keine Frucht, wird er wegwerfen. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. So, die wird beschnitten, die muss ein gewisses Maß an Leid und Kreuz und so erfahren, damit sie mehr Frucht bringt. Ja. Normalerweise läuft das so bei Gott, wenn sich jemand bekehrt, dann fängt der Heilige Geist an ihm zu arbeiten. Also wenn das so eine richtige Bekehrung ist, dann hat der Heilige Geist schon vorher dran gearbeitet. Und niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, ne, der Vater zieht ihn. Also Gott war schon vorher an der Person dran, hat sie schon vorher gezogen. So, und wenn es eine echte Bekehrung ist, ist da ein gewisses Maß an Sündenerkenntnis. So, die Person weiß, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung und sie braucht Hilfe. Ich finde es schwierig, von einer echten Bekehrung zu reden, wenn das gar nicht vorhanden ist, aber ich wage auch nicht, da zu urteilen über jemanden. Ja. So, wenn das bei euch anders war, schießt bitte nicht auf mich. Lasst eure Steine in der Tasche. Braucht sie nicht auf mich zu werfen. Ja, aber ich kann mir das schlecht vorstellen, dass jemand wirklich wiedergeboren ist, wenn da nicht wirklich Sündenerkenntnis war oder wenn da nicht wirklich so dieses Bewusstsein war, so, ich brauche Hilfe. Ja. Und dann hilft Jesus ein bisschen. Ja, in Hesekiel 36 lesen wir genau, was da alles passiert. Zuerst kommt eine Waschung, steht da. Ich will euch mit Wasser waschen, den ganzen Schmutz von euch abwaschen. Das ist eine Reinigung, eine erste Reinigung. Buße passiert da. Ja, dem Menschen tun die Sachen leid, die er getan hat. Und Gott reinigt ihn davon. Gott reinigt das Gewissen. Dann steht in Hesekiel 36... Können wir mal kurz gucken, nicht, dass ich das jetzt in der falschen Reihenfolge sage. Ja, in Vers 25 steht, ich will reines Wasser über euch sprengen, ihr werdet rein sein, von all eurer Unreinheiten, von euren Götzen will ich euch reinigen, ich will euch ein neues Herz geben, das ist das Nächste, was passiert, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. So, das bedeutet, ganz praktisch, wenn man diesen Vers ganz praktisch übersetzt, bedeutet das, wir werden weich, wir sind nicht mehr hart. Ja? Ein fleischendes Herz ist hier ein weiches Herz gemeint. Und ein steinernes Herz ist ein hartes Herz. So, wir sind nicht mehr hart. Das ist sehr traurig, ich begegne heute sehr vielen Christen, die ihr Herz wieder haben, hart werden lassen. Und das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, weil in 1. Johannes 3, Vers 16 oder 14 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14 bis 16, irgendwo da steht, wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Ne? Und wer seinen Bruder nicht liebt, ist ein Mörder. Und wir wissen, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das könnte so eine Rebe sein, die Gott abschneidet. Ja. So, also ein hartes Herz kann nicht lieben. Ja. Wenn jemand wie ein hartes Herz hat, dann kann die Liebe Gottes nicht wirklich drin wohnen. Und das ist gefährlich. Weil man macht die Dinge, die Gott eigentlich, das sind so die zentralsten Dinge. Paulus sagt in Epheser 5, ihr seid nicht so wie die Heiden. Die haben nämlich ein verhärtetes Herz gehabt, sagt er. Das war, ich weiß es nicht ganz auswendig, deswegen gucke ich einmal kurz nach. Ja, da steht, Epheser 4 ist das. Ihr Verstand ist, Vers 18, ihr sollt nicht mehr so wie die Heiden wandeln, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfinden, alle Gefühle verloren haben, sich der Zügellosigkeit hingegeben haben. So, ne, das ist etwas sehr Gefährliches, wenn wir alles Empfinden verlieren. Normalerweise stellt Gott, wenn Gott uns ein weiches Herz gibt, hat dieses weiche Herz auch Empfindungen. Und es ist sehr gefährlich, wenn Christen das wieder verlieren oder wenn Christen ein weiches Herz hart werden lassen. Weil dann machen sie das Eigentliche, was Jesus bei ihrer Wiedergeburt geschaffen hat, das fangen sie an zu zerstören. Deswegen ist Richten so schlimm. Deswegen solltet ihr alle dieses Buch über Richten lesen. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass es zuerst in Deutsch erschienen ist. Ja? So, Richten, wenn ich jemand anderen verurteile, ja, wenn ich in mir sage, boah, wie kann er das nur machen? Boah, ich würde sowas nie machen. Ja? Dann habe ich ein hartes Herz. Und wenn ich das immer und immer wieder und immer wieder mache, dann wird mein Herz immer härter und härter und härter. Und deswegen ist das so schlimm. Vielen Leuten fällt das schwer, das zu verstehen. Warum ist Richten so schlimm? Das ist ja so, ich tue ihm ja nicht weh. Aber du machst dein Herz kaputt, was Gott dir eigentlich mal gegeben hatte. So, zuerst ist die Reinigung, dann das neue Herz. Dann passiert eine weitere Sache. Ein neuer Geist in unserem unsichtbaren Menschen wird etwas verändert. Nicht in unserem Körper, sondern in unserem unsichtbaren Menschen. Ja. Wir kriegen einen neuen Geist. Und dann passiert noch eine vierte Sache. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Zusätzlich zu unserem Geist kommt auch noch der Heilige Geist da rein. Und Paulus sagt, der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. So, das sind so ein paar grundlegende Dinge. Wenn das bei dir alles nicht da ist, dann sei froh, dass du noch lebst, weil solange du noch lebst, kannst du was dagegen tun. Ja? Du kannst Gott fragen, Gott, was ist passiert? Habe ich nie ein weiches Herz bekommen von dir und habe nur gedacht, dass ich das so, habe mir das nur eingebildet? Oder habe ich das bekommen und habe es hart werden lassen? Was ist passiert? Da braucht man überhaupt nicht dogmatisch sein. Bin ich wiedergeboren, bin ich nicht wiedergeboren oder was auch immer. Es ist völlig egal, aber geh zu Gott, klopfe an, sag Gott, was ist los? Ja, dass mein Leben stimmt nicht mit deinem Wort überein. Bitte hilf mir. So. Und das ist, was passiert bei der Wiedergeburt. So, wir gehen zu Johannes 15 zurück. Und wenn jemand so wiedergeboren wird, dann ist da definitiv eine Veränderung sichtbar. Zumindest vorher hart, jetzt nicht mehr hart. Vorher dreckiges Gewissen, jetzt kein dreckiges Gewissen mehr. So, da ist eine Veränderung. Und normalerweise, wenn jemand wiedergeboren wird, wirkt Gott so eine Veränderung, die Bibel nennt das ein Zeugnis in seinem Leben, dass da ein Unterschied zwischen vorher und nachher ist. Ja? Dieser Unterschied zwischen vorher und nachher, den nenne ich ein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis oder man könnte sagen ein Beweis. Das ist eine Frucht, an der man erkennen kann, da ist tatsächlich was passiert. So, wenn du diese Frucht hast, wenn bei dir tatsächlich was passiert ist und dein Leben jetzt besser ist als vorher oder nicht mehr so dreckig, irgendwas ist, das ist eine sichtbare Veränderung, ja, dann kannst du rausgehen und ein Zeugnis sein. Wenn in dir kein Zeugnis aufgerichtet wurde in deinem Leben, kannst du auch kein Zeugnis sein und auch nicht Zeugnis ablegen von deinem Glauben. Das geht nicht, das ist dann nur Heuchelei. Du erzählst dann etwas, was du selber nicht erlebt hast, das geht bei Gott nicht. Ja? Das geht nicht. So, normalerweise jemand wird wiedergeboren, er wird ein Christ und da ist dann ein Zeugnis aufgerichtet. Da ist noch lange nicht alles perfekt. So, aber ab dem Moment, wo ein klares Zeugnis in deinem Leben vorherrscht, gehst du raus. So, dieses Zeugnis ist normalerweise die allererste Frucht, die so entsteht. Ja? Gott will noch mehr Frucht bringen. Und Frucht ist zwei Bereiche. Einmal ist es Frucht in deinem Charakter, andererseits ist es Frucht, die durch dich, wo Gott durch dich kommt und andere Leute erreicht. So eine sehr gute Aufgabe, wenn jemand neu bekehrt ist oder wenn jemand ein Christ geworden ist, nimm dir ganz praktisch, normalerweise willst du Frucht bringen, ja, und du kämpfst nicht gegen diese bösen, intoleranten Verse aus Johannes 15 an, ne, wo steht, wer keine Frucht bringt, ist doof. Nein, das steht da nicht. Aber das steht, keine Frucht, das wird irgendwie schon deutlich. Keine Frucht bringen ist nicht so cool, ja. Und Gott sagt, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Irgendwie steht Gott auf Frucht, ne? Und, ja, Rebe, die keine Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen und verbrennt. Ist auch nicht so cool. So, als ich wiedergeboren wurde, wollte ich Frucht bringen. Und ich war damals theologisch etwas beschränkter als ihr. Ich habe nur eine Frucht gesehen, ich wollte jemanden zu Jesus führen. Das war die einzige Frucht, die ich wusste, das ist Frucht. Alles andere weiß ich nicht, ob das Frucht ist. So, ich kann euch versichern, es gibt noch mehr Arten von Frucht. Ja, es gibt die Frucht der Lippen, ich fange an Gott zu preisen. Habe ich vorher vielleicht nie gemacht. Ja, das ist auch, das lesen wir in Hebräer. Oder die Frucht des Geistes. Das ist auch eine Frucht, das ist alles wichtig. Ich war damals ein bisschen beschränkter und ich wusste, okay, Gott, ich will irgendjemand zu Jesus bringen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist ein guter Test. So, und ich kann das jedem Neugeborenen, Wiedergeborenen empfehlen. So, such dir eine Person aus, ja, fang ganz langsam an, eine Person pro Jahr, die du zu Jesus bringst. So, glaub mir, Gott will dir dran helfen, will dir dabei helfen. Ja, Gott wird dir dabei helfen. Frage Gott, wo ist mein Ziel? Wo ist mein Opfer? Ja? Such dir nicht das unmöglichste Ziel aus. Ja, also, ne? Geh jetzt, sag nichts nicht Gott, ich möchte, dass Putin sich bekehrt oder Obama, ja? Nein, nein. Nimm jemand, mit dem du eine gute Beziehung hast, ja? Oder, ne? Oder zum Beispiel Leute, die du vorher, als du kein Christ warst, die ganze Zeit belogen und betrogen hast, ne, oder du hast irgendwelche Mädchen die ganze Zeit da in Geschichten gehabt, dann geh zu denen und fang an, dich bei denen allen einzeln zu entschuldigen für all das. Das ist eine super Frucht. Ja? Und glaub mir, da öffnen sich Türen, wenn ihr sowas macht. Wenn man, ja, das ist, wenn ihr geht und eure Vergangenheit bereinigt bei den Menschen, die ihr dann in eurer Heidenzeit übers Ohr gehauen habt, dann öffnen sich Türen. Aber nehmt euch eine, das ist ein guter Test oder gut für Neubekehrte, ja. Sucht euch eine Person aus und dann geht mit der Person und sagt, Gott, hier, die Person, die soll dich kennenlernen. Ich will, dass die richtig dich kennenlernt. So, und dann geht ihr das an. Ja? Das kann ja nicht sein, dass wir Christen sind und jahrelang keine Frucht bringen. Irgendwas ist da faul. Ja? Ich vermute, wenn wir Christen sind und jahrelang keine Frucht bringen, es liegt nicht daran, dass wir irgendwie eine falsche Lehre haben oder so, weil das hängt nicht so sehr von der Lehre ab. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Grundlagen bei uns nicht stimmen. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7, der ist wie ein Haus, was auf Fels gebaut ist, und wer meine Worte hört und nicht tut, der ist wie ein Haus, was auf Sand gebaut ist. So, Jesus sagt nicht, strengt euch alle mehr an, mehr für mich zu tun, damit ihr beweisen könnt, dass ihr auf Sand, auf Fels gebaut ist. Nein, Jesus sagt, der die Dinge tun kann, der hat das richtige Fundament. Und wer die Dinge nicht tun kann, der hat einfach das falsche Fundament. So einfach ist das. So, wenn du merkst, ich kann die Dinge nicht tun, die Gott von mir verlangt, in seinem Wort, dann streng dich nicht an, die Dinge mehr zu tun oder das mehr zu versuchen, dann ist dein Fundament falsch. Ja, so müssen wir daran gehen. Dann geh zu Gott, fang an Gott zu suchen. Gott, Heiliger Geist, bitte überführe mich von meinen Sünden. Wo lebe ich in einer Fantasiewelt? Wo denke ich, dass ich geistlich bin und bin gar nicht geistlich? Lalit Mendes hat, als er letztes Mal hier war, hat uns, mir, Paul und Peter und Michael war auch noch dabei, hat uns das so gesagt auch. Ne? Ich habe das selber so erfahren. Gott hat mir danach jemand gegeben, der sich bekehrt. Ja? Gott macht das wirklich. Und Lalit Menes hat gesagt, das ist ein super Test für die Gemeinde. Ja? So, bevor die Leute irgendwelche großen Prophetien und Visionen und Pläne haben, wie sie die Welt für Jesus erobern, oder wie sie irgendwie, oder dann wollen sie irgendwie über irgendwelche Staatsführer prophetisch irgendwas reden und deklarieren und so. Vorher sollen sie doch alle mal, sollen wir sie als Leiter doch fragen, wie viele Leute habt ihr schon zu Jesus geführt? So, ne, das hat Lalit Mendes, stimmt doch, ne? Das hat Lalit Mendes uns gesagt. Da dachte ich, oh ja, das ist gut, ne? Weil, woher will ich denn die Autorität haben, über irgendwelche Mächte und Gewalten zu Gottes Wort zu proklamieren, wenn ich noch nicht mal so die einfachsten Früchte bringen kann? Ne? Da ist doch irgendwas, ganz klar irgendwas falsch. So, und wenn du neu wiedergeboren bist, dann wird Gott dir wahrscheinlich nicht irgendwelche großen Visionen geben, wie du die Welt alleine veränderst. Ja? Aber Gott wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. Ja? So, und keine Ahnung, jetzt, ich glaube hier nicht, aber normalerweise, wenn man solche Predigten, solche Aussagen macht, wie ich das jetzt mache, ja, dann gibt es da ganz viele Christen, die mich am liebsten mit Steinen bewerfen würden oder steinigen würden, weil die sagen, das ist ja ein Leistungsdenken. Das ist ja ein Leistungsdenken, sowas. Du forderst ja, verlangst das. Aber das stimmt nicht. Ich fordere gar nichts. Mir ist das relativ egal, ob ihr Frucht bringt oder nicht. Weil das ist euer Leben. Ja? Ich wünsche mir natürlich, dass ihr Frucht bringt. Mir ist es nicht egal, ob ich Frucht bringe oder nicht Frucht bringe. Ja? Aber wir haben hier gelesen, wer wirkt die Frucht durch uns? Das sind nicht wir, das ist der Vater. So, es ist keine Leistung, die ich bringe, sondern es ist ein Beweis, dass ich auf dem richtigen Fundament, auf Christus gebaut bin. So, und das ist, Gott hat das extra so gemacht und er hat so fiese, böse Verse in die Bibel gesetzt, wie an der Frucht könnt ihr sie erkennen, ne? Damit wir so einen kleinen Reality-Check haben. Wie wirklich ist mein geistliches Leben? Und das ist nicht, wenn du dich verdammt fühlst von so einer Predigt, ja, ganz ehrlich, ich verdamme dich nicht. Wenn du, das ist völlig okay, wenn du nicht mit mir einer Meinung bist oder so, ja, aber die Verdammung kommt wahrscheinlich vom Teufel. Ja, auch nicht, Gott verdammt dich auch nicht. Wenn dir klar wird, so, oh, das ist bei mir gar nicht so, wie es in der Bibel sein sollte, dann ist das wahrscheinlich der Vater, der dich zieht. Ja, und solange du lebst, hast du noch die Chance, das zu ändern. So, und das ist so etwas, was wir, ja, Gott wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. So, Gott will das. Und Gott reinigt und wenn wir Frucht bringen, der Schritt, um viel Frucht zu bringen, ist nicht, auch nicht, dass wir uns mehr anstrengen oder so, sondern dass wir gereinigt werden. Steht in Vers 2. Okay, das war die erste Predigt über Frucht. Ich finde das richtig wichtig, ja. Ich finde das richtig wichtig und auch Greg nervt uns ja immer mit solchen Versen wie 1. Timotheus 6, ne? Das ist auch so ein Vers, der in diese Richtung geht. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Ne? Wenn wir wirklich auf Fels gebaut sind, wenn wir wirklich auf Christus gebaut sind, ja, wenn wir eine richtige Wiedergeburt erlebt haben oder wenn unser Herz so verändert ist, dass Gott da durchkommen kann, ja, dann wird da eine Frucht sein. Und wenn da keine Frucht ist, dann kämpft nicht dagegen an oder redet euch nicht raus, ja, aber Gnade, so, ne? Ja, aber Gnade, so. Gnade ist keine Ausrede, Gnade ist die Kraft, um Frucht zu bringen. Ja? Gnade ist die Kraft, um Frucht zu bringen. Es ist nicht ja, aber Gnade. So. Ja? Das habe ich halt oft gehört. Ne? Es gibt ja hier, oder Epheser ist auch so ein Vers. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, Epheser 5, Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der in Götzendienst ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Oh. Ne? Ein ganz untoleranter Vers. Ja, aber Gnade. Ja, was Gnade? Gnade hilft dir, kein Götzendiener zu sein. So, und wenn die Gnade, die du hast, das nicht tut, dann hol dir die richtige. Ja? Epheser 5, Vers 5. So, und das Reich Gottes, das bedeutet nicht nur, ich werde irgendwann mal im Himmel sein, ja? Das bedeutet, das Reich Gottes ist jetzt schon da, es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, Römer 14. So, das heißt, wenn ich ein Unzüchtiger, ein Götzendiener oder ein Habsüchtiger bin, werde ich das Reich Gottes nicht erleben, werde ich keine Frieden erleben, werde ich keine Freude erleben und auch keine Gerechtigkeit erleben. Jetzt schon hier nicht. Okay, so, nächste Predigt, 1. Mose. Also, anmachen. Also, ja, bitte alle den Flugmodus anmachen. Einfach WLAN ausschalten oder lautlos schalten auf den Handys. Lautlos schalten reicht nicht. Ja, ja, es geht um diese Telefonverbindung eures Handys und die schaltet ihr nur aus, wenn ihr entweder die Batterie rausnimmt oder euer Handy in Flugmodus schaltet. Ne? So, damit das hier nicht so komische Geräusche macht. Weil das beeinflusst diese Funkverbindung von dem Funkmikrofon. Okay, 1. Mose. Ich bemühe mich, das ganz kurz zu machen. Vielleicht nur 20 Minuten oder so. Ihr habt ja jetzt schon eine Predigt, die ihr erstmal verdauen müsst. Erste Mose 16. Paul hat, das ist die zweite Sache, die ich auf dem Herzen habe. Ne? So, wenn ich predige, dann in dieser Gemeinde frage ich Gott nochmal, also Gott, was möchtest du, dass ich sage? Und das sind die zwei Sachen, die mir kamen. So. Und Sarai, 16 Vers 1, Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die ist Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Ja. Den Vers gibt es schon mal in der Bibel, nur mit Adam. 1. Mose 3, Vers 17. Da gibt es genauso den Vers. Ne? Ich bin jetzt versucht, den vorzulesen. Da steht nämlich, und zu Adam sprach Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und vom Baum gegessen hast. Naja. So, was will ich damit sagen? Ich will nicht euch Frauen ärgern, ja, weil wir werden nachher sehen, da will Abram nicht auf seine Frau hören und da hat sie aber gerade das Richtige zu sagen. Ist genau umgekehrt. Gibt's auch in der Bibel. Ja? Keine Angst, so, steckt eure Steine wieder zurück. Nicht mich steinigen hier. Gut, dass wir nicht Zeit des Alten Testaments leben, ne? So, heute wird man ja nur im Internet und von der Presse gesteinigt, sonst, so, das sind schon unsichtbare Steine. Was will ich damit sagen? Das war eine doofe Idee. Warum hat Sarai so eine doofe Idee? Wie kommt sie darauf? Einfach so Spaß? Nö. Ich glaube, kulturell war das jetzt nicht so schlimm, damals wie heute vielleicht, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht drüber urteilen. Aber es war trotz allem eine doofe Idee, weil Gott hat gesagt, Abram, du und Sarah, ihr werdet ein Kind kriegen, Punkt. Und das Kind, von dem wird alles kommen. So. Naja, und das Kind kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und Abram kann schon immer weniger und die Zeit läuft, die biologische Uhr tickt, gnadenlos. Ne? Und diese Idee ist deshalb so doof, weil sie versuchen halt Gott auszuhelfen. Ja gut, vielleicht haben wir Gott nicht richtig gehört oder so, vielleicht, ne? Da kommt so eine Unruhe. Man ist dann nicht mehr im Frieden Gottes, in der Ruhe Gottes, man ist dann so getrieben, was kann ich machen und so, ne? Ja, man will es selber machen. Und das ist ganz schlimm und das ist heute ganz häufig und das ist wirklich auch bei uns hatten wir schon sehr oft sowas. Ne? So, man will Gott irgendwie aushelfen und deswegen ist diese Idee so doof. Okay, Abraham merkt das nicht. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hat, und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau. Und er ging zu Hagar, ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in den Augen. So, Sarah kriegt die Frucht ihrer Idee sehr schnell zu spüren. Sie leidet dann darunter und findet das doof. Ne? Und dann heißt es hier weiter. So, warum finde ich den Vers jetzt nicht? So. Ah ja. Wir gehen zu 1. Mose 21, Vers 9. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. So, diesmal haben wir genau die andere, das ist genau die andere Seite. Sarah sagt diesmal was und diesmal hört Abraham überhaupt nicht auf seine Frau. Aber hier hätte er hören sollen. Gott, Vers 12, Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaac soll dir dein Same berufen werden. Genau, 21, 12. 9 bis 12 habe ich jetzt gelesen. Ja? So, hier haben wir eine der vielen Situationen in der Bibel, wo Gott durch eine Frau spricht. Und der Mann will nicht hören. Gibt's auch. Wir haben auch das andere. So, was bedeutet das hier? Bei Abraham sehen wir ein Merkmal in seinem Leben. Ja, Paul hat Sonntag gepredigt. Sonntag? War das letzte Sonntag? Nee, vor 2 Wochen. Ne? Über Abraham und ein Freund Gottes zu werden. So, und wir kennen Abraham als Held des Glaubens. Aber Abraham war nicht sofort ein Freund Gottes. Der war nicht immer ein Held des Glaubens. Und Abraham hat sehr viele Fehler gemacht, aber bei Abraham finden wir ein Merkmal: er war immer bereit, seine Suppe auszulöffeln, die er sich eingebrockt hat. Ne? Auch hier. So, er mag das nicht, er will das nicht tun, ja, aber er sieht ein: Okay, ich hatte die Verantwortung für die ganze Sache, ich habe dem zugestimmt, ich muss das jetzt machen. Er merkt, das ist der Wille Gottes und ordnet sich unter. Und das ist sehr bemerkenswert bei Abraham. Ne? So, und das fiel Abraham sehr schwer, Ismael wegzujagen. Ja? Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Sohn. Abraham hat seine Suppe ausgelöffelt, zum Beispiel auch mit Lot. Gott hat zu Abraham gesagt: Du sollst bitte keinen von deinen Verwandten mitnehmen. Abraham hat Lot mitgenommen. Was passiert mit Lot? Zuallererst, Lot bringt ihn in Schwierigkeiten. Lot wird da von diesen Königen entführt und Abraham muss dann Lot sein Leben aufs Spiel setzen, um Lot zu retten. Abraham macht das. Abraham sagt nicht: Ach ja, Gott, Lot, ich sollte dich sowieso eigentlich nicht mitnehmen. Verrecke mal da bei den Königen. Nein. Ja? So macht er nicht. Er nimmt seine 300 Knechte und macht dann ein paar Armeen vom König mit dem platt. Das ist ziemlich riskant. Und das finden wir bei Abraham immer wieder. So, und die letzte Prüfung von Abraham, das war die Opferung Isaaks. Und erstaunlicherweise fiel die Abraham nicht mehr so schwer. Oder zumindest steht das hier nicht. Ne? Ismael fiel ihm schwerer. Vers 22, 1. Mose Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham, er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Die Leute fragen sich immer: Boah, so, was ist, wenn Gott das heute sagt? Gott wird das heute nicht sagen. Ganz einfach. Warum? Ja, warum hat Abraham damals nicht gesagt: Boah, Gott, du willst Kinderopfer? Boah. Ne? Abraham hatte diese Offenbarung noch gar nicht. Abraham wusste gar nicht, wie Gott ist. Also er wusste es ein bisschen. Ja, Abraham war der allererste, der diesen Gott wirklich kennenlernt. Okay, Henoch, aber der war nicht mehr da. Und das war noch vor der Flut. So. Abraham fängt an, diesen Gott kennenzulernen. Abraham war total der Heide. Ja, bei allen anderen Göttern da in Kanaan war das Kinderopfer war ganz normal. So. Und das hat Abraham jetzt, okay, wow. Dieser Gott ist ja gar nicht so unähnlich wie die anderen alle. Gott hat sich hier noch gar nicht als der liebende Vater offenbart. Das kommt erst später. Heute haben wir die Offenbarung von Gott als liebenden Vater. Ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Stimmen hört, wie, das ist wahrscheinlich nicht Gott, okay? Ja? So, das ist wahrscheinlich irgendein anderer Jesus oder irgendein Dämon, der euch sowas sagt. Aber Abraham hatte diese ganzen Offenbarungen von Gott nicht. Das kommt Stück für Stück für Stück. Und die volle Offenbarung von Gott als Vater kommt erst mit Jesus im Neuen Testament. Jesus sagt das selber. Ich bin deswegen hier hingekommen, um euch den Vater zu zeigen. So. Und dann lesen wir in Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. So, das bedeutet, er ist drei Tage geritten. Na, Esel. Ich weiß nicht, ob sie geritten sind oder ob die Esel nur das getan haben. Drei Tage ist eine lange Zeit. Ja? Wenn ihr drei Tage geht, mit dem Ziel, ich will das Liebste, das, was mir am liebsten, weil dafür steht Isaak, das, was mir am allerliebsten ist, das will ich Gott, das will ich aufopfern, das will ich loslassen und Gott geben. Drei Tage lang hatte er Zeit, sich das zu überlegen. So, soll ich das wirklich machen? Ne? Und natürlich hat der Teufel ihn völlig in Ruhe gelassen. Nicht. Ja, er hat nämlich keine Ferien. So, man kann sich gut denken, dass diese drei Tage, was in Abrahams Kopf alles vor sich ging. Wurde vollgeschossen mit Gedanken und ich glaube nicht, dass er da, kann mir nicht vorstellen, dass er da die ganze Zeit Ruhe und Frieden darüber hatte, seinen Sohn zu killen. So, glaube ich nicht. Ist übrigens interessant, ich gebe euch mal so einen kleinen Hinweis, ihr könnt euch mal in der Bibel unterstreichen, wo überall am dritten Tag steht. So. Am dritten Tag sah er den Ort von Ferne. Das hat richtig Bedeutung. Dieser Ort ist der gleiche Ort, wo Jesus gestorben ist. Oder wo der Tempel steht, ne? Wo der Tempel steht? Das ist der Ort, wo der Tempel steht, Moria. Ja, nicht wo Jesus gestorben ist. Jesus ist außerhalb des Lagers gestorben. Das ist der Ort, wo der Tempel stand, später. Ja. Aber er sah ihn von Ferne, weil der Tempel erst später kommt. Ne? Und er geht drei Tage, in diesen drei Tagen, ja, ist Abraham, hier sind zwei Leute fast gestorben. Ja. So, Isaak ist fast draufgegangen und Abraham ist diese drei Tage lang innerlich gestorben. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, drei Tage lang geht man und man, ne, hat diesen Kampf im Kopf. Und wisst ihr, was dann passiert? Wahrscheinlich verliert man dann alle dummen Ideen, wenn man sowas durchmacht, ne, wenn man so durch den Tod geht, dann verliert man alle dummen Ideen. So, was ging Abraham durch den Kopf in diesen drei Tagen? Die Bibel sagt uns das, aber erst im Neuen Testament. Die Bibel sagt in Hebräer 11, was Abraham durch den Kopf ging, als er da lang ging. Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte seinen einzigen Sohn, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. So, was bedeutet das? Abraham war ja nicht doof. Er wusste, diesen Isaak gibt es nur, weil Gott ein Wunder getan hat. So, und Gott, das ist Gottes Wille, dass dieser Isaak lebt. So, jetzt soll ich den umbringen? Irgendwas passt da nicht. Gott ist ja nicht schizophren. So, und Abraham hat sich da was gedacht. Er hat sich gedacht hier, na gut, Ich werde Gott, Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Ja? Hat Gott nicht gemacht. Hat Gott nicht gemacht. Ja? Isaac ist ja auch gar nicht gestorben. Aber Abraham hat gedacht, in seinem Kopf war, okay, ich werde ihn wirklich töten und Gott wird ihn von den mir wiedergeben. Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Aber ich werde ihn komplett loslassen, komplett in die Hände Gottes geben und dann auf ein Wunder hoffen. So, das ist nie passiert so. Ja? Aber das, was bei Abraham im Kopf abging, lesen wir hier später, das wurde ihm als Glauben angerechnet. Diese Idee, die er da hatte, ist so nie passiert. Aber er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. So, Abraham wusste jetzt nicht so, ist Gott jemand, der von Toten auferweckt oder nicht. Er hatte nicht Jesus da, der das demonstriert hat. Der hatte auch jetzt nicht so viele Fälle von Totenauferweckungen da. Er wusste nicht, ob Gott sowas macht. Er kannte Gott nicht so wie wir. Er hatte nicht so viel Information über Gott wie wir. Aber das war seine Art. Ich vermute mal, in diesen drei Tagen, wo er da marschiert ist oder geritten ist, war das irgendwo die Idee oder dass sein Glaube kam damit mit dieser Idee auf. Okay, Gott wird ihn irgendwie von den Toten auferwecken. Wenn das wirklich von Gott ist, wird Gott ihn mir wiedergeben. Ja, das ist nie so passiert, aber wurde ihm als Glauben angerechnet. Und tja, was lernen wir da für uns? Also wir müssen alle mehr oder weniger dasselbe durchmachen. Ja? Wir müssen unsere Dinge, die wir nicht loslassen wollen, alle auf den Altar legen, gnadenlos. Und wir müssen alle unsere dummen Ideen aufgeben. Ja? Ideen haben ist nicht falsch. Ja? So. Manchmal ist das auch Glaube. So. Ja? Also diese Idee, die Abraham hatte, Gott wird ihn auferwecken, die war ja nicht falsch, obwohl es nicht so gekommen ist. So, Abraham hat sich schon, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns hinsetzen und überlegen, okay, was kann Gott alles machen? Das ist nicht verkehrt. Ja? Aber wir sollten aufpassen, wenn die Ideen uns dann davon abbringen, Gott zu gehorchen. So. Aber diese drei, das ist mir so wichtig geworden, diese drei Tage, wo Abraham da, das war nicht mal so, okay, wir machen das mal schnell. Ne? Er musste wirklich an einem bestimmten Ort. Und das war, sowas finden wir überall in der Bibel. Bei den Jüngern finden wir das. Die mussten warten. Die haben sich in diesem Oberzimmer da eingeschlossen, aus Angst vor den Juden, und haben gewartet. So, und die sind da auch ein paar Tode gestorben. Innerlich. Ne? Oder als Jesus nicht mehr da war, so, oder auch. So, und das ist absolut notwendig. Im Alten Testament lesen wir, bevor ein Priester Priester werden konnte, musste er 7 Tage vor seinem Zelt warten. Da bei der Weihe. Und das sind so alles Hinweise, oder diese 3 Tage, die Abraham da ging, das ist wie ein Hinweis, wie die 3 Tage, die Jesus sozusagen da, bei der 3 Tage unter der Erde? Tot, ne? Ja. Genau. Also wir müssen durch diesen Tod gehen, ganz wirklich. Ne? So, dass wir, ja, wir müssen nicht mehr wirklich sterben und wirklich irgendwie sowas machen, was Abraham macht. Ja? Aber unser Tod und unser Opfer sind jetzt geistlich, so unsere ganzen Vorstellungen. So, ich erlebe das immer wieder, dass Leute, Es ist so häufig, ne? Leute kommen und wollen Hilfe, aber die haben genaue Vorstellungen, wie Gott das zu machen hat. Und das ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt irgendwie im Glauben habe oder ob ich eine Vorstellung habe, wie Gott das so. Gott wird das fast nie so machen, wie du dir das vorstellst. Er hat es auch bei Abraham hat sich das vorgestellt, er wird ihn töten, dann wird er auferweckt. Das ist nicht so gekommen. Ne? So, das ist total gefährlich, wirklich. Wenn wir Gott vorschreiben, wie er das zu machen hat, das wird knallen zwischen uns und Gott. Also wenn wir diese Vorstellungen müssen sterben. Die müssen sterben. Wir haben vielleicht eine Vorstellung, wie Gott das mit dem Job zu machen hat. Ja. Und ganz ehrlich, diese Vorstellung, die wir uns dann machen, oder diese, so, okay, das muss so und so und so kommen, die beschränken Gott auch. Und ganz oft wird Gott schon nicht auf unsere Vorstellungen eingehen, um uns zu zeigen, dass er was viel Besseres oder viel kreativer ist, als wie wir uns das gedacht haben. Ja. Aber ich weiß so, viele Leute, die dann zu mir kommen oder zu Paul oder zu Greg, die haben, man kann denen nicht helfen, wenn sie feste Vorstellung haben, wie Gott was zu machen hat. Man kann die einfach nur sagen, ja, mach was du willst. So, ne? Das geht nicht. Das ist ein Zeichen, dass man nicht zerbrochen ist. Ja, aber wenn man durch solche Erlebnisse geht, wie Abraham sie hier hatte, dann wird man wirklich zerbrochen. Und wirklich zerbrochen sein heißt, okay Gott, so, wenn das nicht so läuft, wie ich will, das ist voll in Ordnung. Ja. Das heißt, wirklich zerbrochen zu sein. Und Gott nicht mehr so vorzuschreiben, wie er was zu machen hat. Ja, das ist Zerbruch. Und das gehört zu der Errettung der Seele dazu. Unsere ganze Seele muss errettet werden. Wir haben erst bei Hesekiel 36 gelesen, was bei der Wiedergeburt passiert. Neues Herz, neuer Geist, Reinigung und der Heilige Geist in unseren Reihen. Aber unsere Seele, die muss auch verändert werden. Das bedeutet unser Gefühl, unser Wille, unser Verstand, das muss alles erneuert werden. Das steht 7 oder 8 Mal in der Bibel, dass die Errettung der Seele das Ziel des Glaubens ist. Ja? So viele verwechseln das mit der Wiedergeburt, die Rettung der Seele. Ich gebe euch einen Vers, die anderen könnt ihr alle selber rausfinden. 1. Petrus 1. Petrus 1, Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Diese ganzen Verse mit Errettung, viele verstehen die nicht, das sind auch wieder immer so die typischen Fragen, kommen zu Versen, wo Errettung steht, das Wort Errettung vorsteht, ne? Zum Beispiel dieser Vers mit den Frauen, die werden errettet durch Kindergebären, oder bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern, das sind so die typischen, klassischen Fragen, die immer wieder kommen, weil die Leute dieses Wort Errettung nicht verstehen. So, aber die Errettung der Seele, ja, die zur Erneuerung meines Verstandes und zur Errettung meines Willens gehört dazu, dass ich zerbrochen werde. Dass ich alle meine Pläne aufgebe, wie Gott was zu machen hat. So, und glaubt mir, wir sind voll von unseren eigenen Vorstellungen. So, und es glaubt mir, es ist das größte Hindernis. Eins der größten Hindernisse. Es ist, glaube ich, sogar ein größeres Hindernis, als wenn wir so irgendwelche Sünden haben oder so. Bin mir nicht ganz so sicher, aber ja. Ich weiß, auf der Konferenz in Magdeburg, da war ein Typ, der wollte, oder ich sollte mit ihm beten, und ich konnte nicht. So, ich meine, ich habe mit ihm dann so gebetet, dass er sich nicht abgelehnt fühlt und sowas, also so, ne, dass er merkt, hey, ich kümmere mich um dich. Aber ich wusste, dass, egal was ich jetzt hier sage, das bringt nichts. Weil er wusste ganz genau, wie Gott was zu machen hat und was jetzt passieren hat und was danach passieren muss und für was ich alles beten muss. Er wusste das ganz genau. So. Dann kann man dann sagen, okay, tschüss. So, ne, ja, Gott segne dich. So, man misst dann so ein bisschen, dass die Person sich nicht dann doof fühlt oder so. Und dann geht man. Aber kann die Leute nicht. Ne? Wenn die Leute voll sind, wenn wir voll sind, kann Gott uns nicht füllen. Und wenn wir voll sind mit unseren eigenen Gedanken, so, oder wenn unser Verstand nicht wirklich zerbrochen ist, geht nicht. Ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz, das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Und das ist unser Isaak. Ja. So, wir gehen mal zurück zu der Stelle in 1. Mose. Vers 5, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, wir haben Feuer und Holz, Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? So, wo ist das Lamm? Und Abraham sagt so, wir werden dich gleich grillen. Mein Sohn sagt, kam zu mir, so, nachdem er diese Geschichte gehört hatte. Und mein Sohn weiß nicht, was ein Opferaltar und sowas ist. Er hatte eine Kindergeschichte davon gehört. Und dann kam er zu mir und fragte mich, Papa, wirst du mich auch grillen? Nein, ich werde dich nicht grillen. Ja. Aber was soll Abraham dem Sohn sagen? So, ne? Und Abraham sagt, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Ja, Gott wird sich drum kümmern. Und sie gingen beide miteinander. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das Abraham gefallen ist, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf auf und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Keine Ahnung, ob Isaac sich gewehrt hat, steht hier nicht. Ne? Weiß ich nicht. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. So, da war kein Lamm, da kam ein Widder. Dreimal dürft ihr raten, wofür ein Widder steht. Es steht für Sturheit, für bockig sein, starrköpfig sein. Das ist nie ein, Gott hat nie ein Lamm besorgt. Da war ein Widder. Weil diese Nicht-Zerbrochenheit, die in uns ist, die ist so ein Widder. Oder diese Sturheit in uns. Ja? Das ist das, was wirklich geschlachtet werden muss. Dieser Widder. Und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Gott, Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Ja, Yahweh Jireh, so auf Hebräisch. So dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Ja. So, und das, ne? Es gibt in Psalmen irgendwo so einen Vers. Binde den Stier mit Stricken an den Altar, an die Hörner des Altars. Weiß jemand, wo der steht? Der kommt mir gerade. Hier steht er nicht. Ne? Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Dreimal dürft ihr raten, warum das Opfer mit Stricken da dran gebunden werden muss, damit es nicht wegläuft. Ne? Dreimal dürft ihr, was glaubt ihr, ob dieser Widder Lust, geopfert zu werden? Nein. Aber warum ist er nicht weggelaufen? Weil er sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hat. Und wenn wir so ein sturer Bock sind, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir uns mit den Hörnern im Gestrüpp des Lebens, der Umstände unseres Lebens verfangen. Ah, das war schön poetisch, metaphorisch gesagt. Ne? Ah. Ist aber so. So. Ist wirklich so. Ja, man kann das auch einfacher ausdrücken. Und wir haben alle diesen Widder in uns, oder diese Bockigkeit, da gibt es keine Ausnahme. Ne? Der Unterschied ist nur, es gibt Leute, die haben das erkannt, es gibt Leute, die haben das noch nicht so erkannt. Und er will nicht, das ist unsere Natur, unsere stolze Natur, die will nicht geopfert werden, die will sich nicht demütigen, das will sie nicht. Ja? So, wenn mir irgendjemand sagt, oh ja, ich will mich demütigen, ich will mich unterordnen, naja, wahrscheinlich nicht. Kennst du dich noch nicht? Nein, also ich will das garantiert nicht. So. Jemand, wenn ihr euch wirklich kennenlernt, dann wisst ihr, nee, eigentlich wollt ihr das nicht. Ja. Wenn man super geistlich ist, dann will man das natürlich. Dann ist so Petrus, ne? Ja Gott, ich werde dich nie verleugnen, bla bla bla. So. Jesus sagt, doch, wirst du. Nein, werde ich nicht, werde für dich sterben. Stimmt nicht. Ja. So, das ist Das ist so. Man muss das mit Stricken an den Altar binden. So, und Gott will ein lebendiges Opfer. Ne? Römer 12. Kein totes Opfer mehr. Er will ein lebendiges Opfer. So, das, was in uns, dieser Widder oder diese Sturheit, das ist, was wir wirklich brauchen. Und mehr gibt es dazu meiner Meinung nach auch nicht zu sagen. Es gibt noch viele Verse und Geschichten in der Bibel, die diese Wahrheit irgendwie verdeutlichen oder aus bestimmten Blickwinkeln so beschreiben. Ja. Aber wir müssen, so wenn wir nicht zerbrochen sind, dann wird Gott, das zeigt sich zum Beispiel so, dass wir auch keine Frucht haben in Bereichen unseres Lebens. Ne? Weil Gott segnet wirklich gerne. Gott segnet uns wirklich gerne. Gott, wo er nur kann, segnet er uns. Aber Gott muss sich immer total beherrschen. Er würde uns, eigentlich möchte uns viel mehr segnen, aber er muss sich total zusammenreißen. Ja, das ist jetzt theologisch nicht korrekt, ich weiß, aber ich spreche nur bildlich. So, Gott muss sich total zusammenreißen, weil wenn er uns mehr segnen würde, würde es wahrscheinlich uns kaputt machen. Ja. Stellt euch vor, wir leben in einer völligen Fantasiewelt, wir halten uns für super geistlich, stimmt aber gar nicht, ja, wir sind voller Stolz. So, und jetzt segnet Gott uns und segnet uns und segnet uns. Wir würden denken, alles ist super in unserem Leben, obwohl alles gar nicht super ist. So, das ist so ein kleines Dilemma, in dem ich stehen würde, wenn ich Gott wäre. Aber Gott hat keine Depression, aber so, ne, menschlich gesprochen um unserer Schwachheit willen. So, benutzen wir dieses Beispiel mal. So, Gott will segnen. Sein ganzer Charakter ist geben, segnen. So, aber er weiß auch, wenn ich den jetzt segne, kann er dadurch verführt werden. Ja? So, deswegen lässt Gott dann Dinge nicht funktionieren. So, und wenn wir dann merken, alle Bereiche in unserem Leben funktionieren, oder fast alle Bereiche bis auf ein, zwei funktionieren nicht, oder da ist kein Segen drauf, dann liegt das nicht daran, weil Gott uns nicht mag, oder weil Gott nicht segnen will, oder sonst was, sondern liegt es daran, dass wir so ein sturer Widder sind, der nicht auf dem Altar bleiben will. Daran liegt das. Und glaubt mir, Gott will uns segnen. Aber er liebt uns so sehr, dass er dann lieber seinen Segen zurückhält, als dass wir dann irgendwo durch diesen Segen verführt werden würden. So, zumindest so glaube ich das, dass Gott so ist. Okay. Ich bin fertig. Willst du weiter predigen oder sollen wir? Nee, willst du nicht. Gut. Ich glaube, das reicht auch. So, ja. So, ich glaube, keiner, der in dieser Gemeinde ist, kann sich beschweren, dass er zu wenig Lehre kriegt. Ja. So, und das Problem ist nicht so sehr, dass wir unseren Verstand mehr füttern müssen oder so, sondern dass wir uns so der Realität stellen. Okay. So, das waren die zwei Sachen, die ich hatte. Das erste war Frucht und das zweite war dieser Zerbruch und dieses Sterben, dieses Loslassen, dieses Aufgeben. Und wir wollen das nicht, klar. Aber ich glaube, uns leuchtet auch ein, dass das gut ist für uns. Ne? Gott bittet uns, ganz ehrlich, Gott bittet uns ja nur, etwas aufzugeben, was uns sowieso kaputt macht und wofür wir sowieso nicht geschaffen sind. Ja. Gott sagt, gib mir leg dein Fleisch, deine Fleischesnatur, leg dein Widder auf den Altar, weil A, ich habe nie gewollt, dass du so wirst und ich habe dich nicht damit so geschaffen. Ja? Und B, es macht dich kaputt, es bringt dich in die Hölle. So, und deswegen sagt Gott, komm, gib das auf, das ist wirklich besser für dich. Und wir können das nicht sehen, dass das gut ist. So, ne? Vater im Himmel, ich danke dir für dein Licht, was jetzt kommt. Auf uns. Danke für den Geist der Weisheit und Offenbarung, den du gerne gibst. Danke für die Weisheit, die du gerne gibst. Danke, dass du den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hast, damit er uns überführt. Vergib uns all unsere Pläne, die wir für dich schon fertig haben. Und die dir vorschreiben, wie du irgendetwas zu tun hast. in unserem Leben und bezüglich unserer Gemeinde und sonst so alles, was uns so betrifft. Vergib uns all die Male, wo wir vom Altar runtergesprungen sind und nicht stillgehalten haben. Und vergib uns all das Rechtfertigen für unsere Fruchtlosigkeit, wo wir keine Frucht gehabt haben oder wo wir, ja, wir wollen wirklich, dass du uns in die Realität holst und dass unser Leben hier so ist, dass wir wirklich von Herzen sagen können, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dass du durch uns eine Frucht bringst, die ein wirklicher Beweis für dich ist im Leben. Das wollen wir, Gott. Und wir erlauben dir, uns die Decke von unserem Verstand wegzunehmen, damit wir klar sehen können, wo das Problem ist. Und wir danken dir für deine Gnade, die uns zieht, die uns sehen lässt und die uns verändert. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du mit offenen Armen dastehst und dass du keinen verdammst, sondern dass du rufst, sagst, hey, komm zu mir zurück, komm zu mir nach Hause zurück. Ich will euch die dreckigen Kleider wegnehmen und euch die Kleider der Gerechtigkeit anlegen. Danke, Vater, dass du keine Vorwürfe machst und dass du wirklich wie dieser Vater vom verlorenen Sohn bist. Egal wie stur wir waren und egal wie fruchtlos wir waren. Amen.
Bevor wir dieses Lied singen, möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich habe einen Gedanken auf dem Herzen. Manchmal ist es auch unsere Hingegebenheit, die wir auf den Altar legen müssen. Weil diese Hingegebenheit nichts anderes als Stolz ist. Und wir fühlen uns so hingegeben und sind so Kämpfer der Hingegebenheit. Aber im Grunde ist das nichts anderes als unser Stolz. Und wir müssen uns entspannen und den Herrn zu allem machen. Er ist unsere Hingegebenheit. Und deswegen singen wir dieses Lied, um uns zu entspannen. Das heißt, My Beloved is mine and I am his. Ja, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und das Banner der Liebe ist über mir. Ich kann mich noch nicht mal selber hingeben.
Distance, better over me is gone. Gesegnet zu jedem Frieden.